Ich möchte euch heute einfach mal in die Zeit von Jeremia entführen. Jeremia hat die letzten 50 Jahre des Königreichs in Juda gewirkt. Und am Anfang seiner Tätigkeit als Prophet, da regierte noch König Josia. Und das Königreich Israel existierte nicht mehr. Es gab also zwei Reiche, Nordreich Israel und Südreich Juda, und das Nordreich existierte nicht mehr. Die 10 Stämme des Nordens waren verschleppt worden von den Assyrern. Nichts war mehr von ihnen da. Und das Königreich Juda hatte gerade erst die Regierungszeit von König Manasse überstanden. Und Manasse war einer der schlimmsten Könige, den das Königreich Juda überhaupt hervorgebracht hatte. In den 55 Jahren seiner Herrschaft ließ Manasse überall in Juda Götzenstatuen errichten. Im Tempel ließ er für fremde Götter Altäre aufstellen. Und die Sonne, der Mond wurden angebetet. Sogar seine Söhne opferte Manasse den fremden Göttern im Feuer. Und all das führte dazu, dass Gott, der Herr, das endgültige Gericht über Juda verkündete. Und zum Schluss seines Lebens kehrte Manasse um zu Gott. Aber das hatte kaum Einfluss auf das Volk. Und sein Sohn Amon ließ sich davon auch nicht beeindrucken. Und schon nach 2 Jahren kam dann Josia mit nur 8 Jahren auf den Königsthron. Normalerweise, wenn ich in Gemeinden bin, würde ich jetzt fragen, ob hier jetzt ein Kind ist, das 8 Jahre alt ist. Aber ihr in euren Familien habt sicherlich ein Kind da, was 8 Jahre alt ist. Stellt euch mal vor, ein Kind mit 8 Jahren wird König. Könnte ein Kind mit 8 Jahren sich vorstellen, König zu werden, heute? Oder stell dir vor, im letzten Monat bei der Kanzlerwahl zum Kanzler von Deutschland gewählt. Ein Kind von 8 Jahren. Und genau das ist Josia passiert. Wo andere Kinder noch in der Grundschule sitzen, da wurde er König. Von ihm heißt es in der Bibel, dass er Gott suchte. Also von Josia heißt es das. Und zwar den Gott, den schon König David anbetete. Josia also wollte schon als Kind Gott immer besser kennenlernen und tun, was er sagte. Und Josia wuchs im Glauben. Mit 20 ließ er überall in Juda und auch in den Gebieten des ehemaligen Nordreichs die Götzenstatuen vernichten und die heidnischen Altäre verbrennen. Er räumte gründlich auf. Mit 24 dann ließ er den Tempel ausbessern und säubern, und dabei fand man einige Schriftrollen mit Gottes Wort. Josia las das Wort Gottes und tat aufrichtig Buße. Nur mal so zur Erklärung, Buße heißt ja nichts anderes als Umkehr. Wir kennen das alle vom Navigationsgerät, wenn wir irgendwo langfahren und an unser eigentlichen Ziel vorbeifahren, aus welchem Grund auch immer, dann sagt das Navigationsgerät, bitte wenden. Und nichts anderes heißt Buße. Gott fordert uns dazu auf, Buße zu tun, das heißt, oder sich zu bekehren. Das heißt nichts anderes als, ja, bitte wenden. Wir sind auf dem falschen Weg und Gott sagt, ändere deinen Weg, geh auf den richtigen Weg. Und das heißt Buße. Und jedenfalls, Josia tat aufrichtig Buße. Daraufhin versprach ihm Gott, dass das Gericht Gottes über Juda nicht in der Zeit Josias kommen würde. Josia ließ das Volk Gottes neu in den Bund mit Gott eintreten und feierte ein gewaltiges Passafest, was es so noch nie gegeben hatte in Jerusalem. Selbst das Passa von Hiskia konnte da nicht mithalten, denn es war nicht im richtigen Monat gefeiert worden. Aber inzwischen, in dem Text, den wir gleich lesen, war Josia tot. Er war gefallen im Krieg gegen Ägypten. Joahas oder Joachim war jetzt König. Und Jeremia wurde von Gott zum Tempel gerufen. Er sollte eine Botschaft Gottes an das Volk weitergeben. Und wir lesen in Jeremia Kapitel 7, die Verse 1 bis 16. Und dort hat Jeremia aufgeschrieben, das Wort, das vom Herrn zu Jeremia geschah. Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn. Rufe dort dieses Wort aus und sprich, hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt, um dem Herrn anzubeten. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, macht gut eure Wege und eure Taten. Dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt, untereinander, den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nicht nützen. Wie? Stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt? Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist und sagt, wir sind gerettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch ich, siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Denn geht doch hin zu meinem Anbetungsort, der in Silo war, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich mit ihm getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Und nun, weil ihr all diese Taten getan habt, spricht der Herr, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachend und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt, so werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin. Und ich werde euch von meinem Angesicht verwerfen, so wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verworfen habe. Du aber bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie und dringe nicht in mich, denn ich werde nicht auf dich hören. Das Volk in Jerusalem und in Juda wähnte sich sicher. Assyrien, die damals beherrschende Großmacht, war gerade untergegangen. Ägypten war geschwächt und Babylon musste sich von den siegreichen Schlachten erholen. Und außerdem, man war ja Gottes Volk. Er beschützte sie doch, wie auch damals unter Hiskia vor den Assyrern. Sie waren doch keine Heiden. Sie waren Gottes Volk. Sie glaubten an Gott. Es stellt sich aber die Frage, wie viel dieser Glaube wert war. War ihr Glaube echt oder war er nur eingebildet? Wie macht ihr das, wenn ihr ein neues Auto kauft? Also einen Gebrauchtwagen am besten. Ihr geht ins Autohaus. Ihr lasst euch vom Verkäufer beraten. Ihr schaut in den Prospekt. Ihr macht eine Probefahrt. Reicht euch das? Also ich suche auch noch im Internet nach Bewertungen von Fahrern dieses Automodells. Wie sieht die Pannenstatistik aus? Was sagen die TÜV-Berichte? Wie teuer sind Reparaturen? Kurz, ich will wissen, ob das Auto mehr als nur gut aussieht. Ich habe das mal bei einem Gebrauchtwagen gemacht. Ich habe mir vorher im Internet die Schwachstellen des Autos angeschaut. Ich las etwas über die Tricks, die bestimmte Macken verheimlicht werden. Und als ich mir das Auto anschaute, bemerkte ich genau die Tricks, vor denen gewarnt wurde. Ich merkte, das Auto war nicht echt. Es war sein Geld nicht wert. Und beim Volk Juda stellt sich die gleiche Frage. Ist sein Glaube echt? Und das soll heute auch die Überschrift der Predigt sein. Ist dein Glaube echt? Ist dein Glaube echt? Ist mein Glaube echt? Kommen wir zum ersten Punkt. Echter Glaube braucht ein tragfähiges Fundament. Echter Glaube braucht ein tragfähiges Fundament. Unter Josia hatte Juda noch einmal eine Glanzzeit erlebt. Gott stand im Mittelpunkt des Königreichs. Die Götzenstatuen verschwanden, die heidnischen Altäre wurden vernichtet, der Tempel wurde wieder instand gesetzt. Auch außenpolitisch lief alles prächtig. Josia hatte das ganze Volk in den Bund mit dem Herrn eintreten lassen. In 2. Chronik 34 lesen wir ab Vers 31, und der König stand auf seinem erhöhten Standort und schloss den Bund vor dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte des Bundes zu tun, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und er ließ alle in den Bund eintreten, die sich in Jerusalem und in Benjamin befanden. Und die Bewohner von Jerusalem handelten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle Gräuel aus allen Ländern, die den Söhnen Israel gehörten. Und er hielt alle dazu an, die sich in Israel befanden, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Alle seine Tage wichen sie nicht von der Nachfolge des Herrn, des Gottes ihrer Väter, ab. Und das war gerade erst ein paar Jahre her. Sie hatten feierlich vor Gott versprochen, dass sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen wollten. Und das taten sie auch, jedenfalls solange Josia lebte. Aber welches Fundament hatte ihr Glaube wirklich? Wenn wir in Jeremia 7, Vers 4 lesen, dort sagt Gott: Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Scheinbar hatten die Menschen damals das Verständnis, dass ihnen doch nichts geschehen kann, denn der Tempel des Herrn stand doch in Jerusalem. Gott könnte doch niemals den Tempel in Jerusalem aufgeben. Gott selbst wohnte doch dort. Und da sie selbst Bewohner von Jerusalem waren, konnte ihnen dann auch nichts geschehen. Sie zogen also ihre Sicherheit im Glauben aus der Gegenwart des Tempels in ihrer Stadt. So eine magische Sichtweise hat es immer wieder gegeben. Zum Ende der Richterzeit gab es einen Krieg gegen die Philister. Und damals kamen die Israeliten auf die Idee, die Bundeslade aus Silo in das Kriegslager zu holen. Ein gewaltiger Jubel brach damals im Lager der Israeliten aus. Sie dachten, dass sie mit der Lade Gottes, über deren Decke ja Gott selbst erscheint, auf jeden Fall gewinnen würden. Sie benutzten die Lade Gottes als Talisman. Aber Gott ließ sich nicht als Talisman benutzen. So erlebten die Israeliten eine gewaltige Niederlage. Und die Lade Gottes fiel in die Hände der Philister. Auch Johannes, der Täufer, weist die Pharisäer und Sadduzäer auf ihren großen Irrtum hin, in Matthäus 3, Vers 9. Meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, sagt Jesus. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Und auch sie erlagen einem Irrtum. Ihr Glaubensfundament bestand darin, Abraham zum Vater zu haben. Und Johannes meinte, dass das ein ziemlich dünnes Fundament wäre. Aber wie steht's eigentlich mit der heutigen Zeit? Manche Menschen denken, dass ihre Säuglingstaufe und die Konfirmation bzw. Kommunion und Firmung das Fundament ihres Glaubens wären. Das alles ist magisches Denken. Man meint, dass ein Gegenstand oder ein Vorfahr oder eine bestimmte Handlung das Fundament des Glaubens sind. Und wie sieht's bei uns aus? Sind wir frei von so einem Denken? Oder denken auch wir manchmal, dass unsere Taufe, also ich meine jetzt hier die Gläubigentaufe, oder die Mitgliedschaft in unserer Gemeinde uns schützt vor Niederlagen im Glauben? Schließlich hat doch Jesus gesagt, dass die Gemeinde von den Pforten der Hölle nicht überwunden wird. Steht doch so in Matthäus 16, Vers 18. Also dann kann mir doch nichts passieren, oder? Oder was ist mit mir und meinen Kollegen beim Missionswerk Heukelbach? Wir arbeiten schließlich in einem Missionswerk. Ist man dadurch nicht automatisch heiliger als andere Christen? Wie viele Christen denken, dass der regelmäßige Besuch des Gottesdienstes und die Teilnahme am Abendmahl schon ausreichend sind, um vor Gott zu bestehen? Jeremia hielt seine Predigt im Tor des Tempels, zu einer Zeit, in der die Gottesdienste nach den Vorschriften des Mose abgehalten wurden. Die Opfer wurden gebracht, die Sabbate wurden gehalten und Jerusalem mit dem Tempel war das glanzvolle geistliche Zentrum. Die Bewohner Judas waren davon überzeugt, dass Gott doch mit ihnen zufrieden sein muss. Aber in Jeremia 3, Vers 10 fällt Gott über diese Menschen das vernichtende Urteil. Also er redet erst über das Nordreich Samaria, was ja untergegangen ist. Und jetzt geht's weiter. Und selbst bei all dem ist ihre Schwester Juda, die Treulose, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Gott sah ihr Herz an. Und da war überdeutlich zu sehen, dass sie nur zum Schein in den Bund des Herrn eingetreten sind. Äußerlich war alles top, aber sie waren nicht mit dem Herzen dabei. Ich meine, es war so ähnlich, ist zwar ein anderes Thema, aber es war so ähnlich wie heute mit den Corona-Regeln. Gerade die Menschen, die die Regeln erfinden und erlassen, die halten sich nicht daran. So wie jetzt vor kurzem die SPD-Fraktion mit dem Gruppenfoto ohne Maske. Haben vielleicht einige von euch mitbekommen. Diese Abgeordneten entscheiden, dass die Maske getragen werden soll, wenn alle Menschen dicht bei dicht sind und sie selber haben es nicht getan. Es war nur zum Schein. Im Königreich Juda wurden die Gottesdienste im Tempel also nach allen Regeln gehalten. Und darauf verließen sich die Menschen damals. Stellt euch das einmal vor. Versetzt euch in die damalige Zeit. Die Menschen in Jerusalem gehen in feierlicher Stimmung zum Tempel. Ein herrliches Gebäude. Ich meine, heute kann man da ja eigentlich nur die Stützmauer des Tempelbergs sehen. Und obendrauf auf dem Plateau ist diese Moschee, der Felsendom. Aber damals stand der Tempel dort. Ein herrliches Gebäude. Und dort im Tempel, dort wohnte Gott. Und dieser Tempel, so meinen sie, ist der Garant ihrer Sicherheit. Sie gehen also zum Gottesdienst. Und plötzlich steht da im Tor des Tempels Jeremia. Und er ruft mit lauter Stimme: Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Übertragen, sagt ihn Jeremia, ihr denkt, dass der Tempel euer Glaubensfundament ist? Nein, das ist er nicht. Wenn der Tempel euer ganzes Fundament ist, dann habt ihr keins. Und als nächstes macht Jeremia dem Volk und auch uns klar, echter Glaube lebt im Herzen und wird praktisch. Wir hatten schon gesehen, dass Gott die Umkehr des Volkes während der Reformen des Josia durchschaut hatte. Das Volk war nur zum Schein umgekehrt. Innerlich waren sie noch die Alten geblieben. Und auf das Innere kommt's an. Schon in 1. Samuel 16, Vers 7 steht, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Wenn also der äußerliche Gottesdienst nicht das richtige Fundament des Glaubens ist, was ist es dann? Jeremia verkündigte, so spricht der Herr. Der Herrscharen, der Gott Israels, macht gut eure Wege und eure Taten. Dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur, wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Weise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht an der Götter nachlauft zu eurem Unheil. Echter Glaube, der von Herzen kommt, der drückt sich also in der Tat aus. Feierliche Gottesdienste machen nicht den Glauben aus. Feierliche Gottesdienste im Tempel oder in der Gemeinde sind vielmehr die Krönung des wahren Gottesdienstes im Leben. Die Juden sollten endlich wieder das Gesetz Gottes befolgen und die Schwachen der Gesellschaft nicht übervorteilen und ausbeuten. Mord und Totschlag schienen in Jerusalem an der Tagesordnung zu sein. Und niemand hat sich daran gestört. Auch anderen Göttern wurde nachgelaufen. Sie wurden angebetet. Auch Paulus macht im Neuen Testament klar, dass unser Leben ein Gottesdienst sein soll. Römer 12, Abvers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Auch Jakobus macht klar, dass echter Glaube sich in Werken ausdrückt. In Jakobus 2,26 hat er niedergeschrieben, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Nicht der Besuch des Gottesdienstes macht dich angenehm vor Gott. Vielmehr soll dein Leben ein Gottesdienst sein. Und hier meine ich natürlich auch mich selbst. Und das ganz besonders. Kein Mensch kann hinter deine Fassade gucken. Ich auch nicht. Aber Gott kannst du nichts vormachen. Ist dein Leben ein Gottesdienst? In Lukas 10, Vers 27 steht, was der Maßstab Gottes an dich ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der Maßstab Gottes, den Jesus Christus, als er hier auf Erden war, den Menschen deutlich gemacht hat. Die Menschen sollten erkennen, dass sie diesen Maßstab niemals einhalten können. Denn wer schafft das schon? Gott wirklich immer an die erste Stelle setzen? Wie oft setze ich dann doch meine Bedürfnisse an die erste Stelle? Wie oft dehne ich Gottes Gebote so aus, dass sie in meine Situation passen? Meine Nächsten zu lieben wie mich selbst? Komischerweise habe ich oft nichts mehr übrig für andere, wenn ich als erstes für mich gesorgt habe. Jeremia, Jakobus und auch Jesus geht es hier überhaupt nicht um Werkgerechtigkeit. Durch Werke können wir vor Gott nicht gerecht erscheinen. Das, was uns vor Gott gerecht macht, hat Jesus Christus ganz allein am Kreuz bezahlt. Paulus schreibt den Ephesern in Kapitel 2, Verse 8 bis 10, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Nichts, was du tust, kann dich vor Gott gerecht machen und erretten. Das hat alles unser Herr Jesus Christus für dich und mich am Kreuz getan. Jeder Mensch kann die Vergebung und Erlösung in Jesus Christus im Glauben in Anspruch nehmen, und zwar als Geschenk, als Gnade. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und die Bibel geht davon aus, ja, sie fordert dich dazu auf, dass diese Liebe Gottes in unserem Leben Auswirkungen hat. Wenn Jesus Christus wirklich Herr an deinem Leben ist, dann sollte man das in deinem Leben sehen. Das ist keine Werkgerechtigkeit. Das ist doch ganz normal. In meiner Ehe wäre es auch ganz komisch, wenn ich meiner Frau nur sage, dass ich sie liebe, aber sie dann nichts davon merkt. Wie wäre es denn, wenn ich nur ihre Schönheit vor allen Leuten erwähne, aber ich helfe ihr nicht, wenn sie Hilfe braucht? Wie wäre es, wenn ich ihr immer wieder sage, dass ich sie liebe, aber gleichzeitig anderen Frauen in den Ausschnitt gucke? Echte Liebe zeigt sich im Verhalten und echter Glaube zeigt sich in Werken. Frag dich einmal selbst, wie sieht's bei dir aus? Und jetzt der letzte Punkt. Echter Glaube wird gesegnet. Jeremia sagte ja Folgendes. So spricht der Herr, der Herrscharen, der Gott Israels, macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jeremia forderte seine Zuhörer auf, dass ihr Glaube echt sein sollte. Sie dachten ja, es reicht aus, dass sie in der Nähe des Tempels wohnten und regelmäßig die Gottesdienste besuchten. Doch Jeremia forderte sie auf, dass sie ihr Glauben im Leben auswirken sollte. Erst dann könnte Gott sie segnen. Und dieser Segen sah im Alten Testament ganz praktisch aus. Wenn sie als Volk wirklich Gott an die erste Stelle setzen und seine Gebote im Leben umsetzen würden, dann würde er sie im Land wohnen lassen. Dann würden die Babylonier ihr Land nicht einnehmen und nicht Jerusalem zerstören. Es ging hier also um einen irdischen Segen. Leider hörte das Volk nicht auf Jeremia und so wurde das Volk wenig später ins Exil geführt. Und im Neuen Testament wird uns auch Segen verheißen, wenn wir wirklich Gott an die erste Stelle setzen und er in unserem Leben sichtbar wird. Dabei geht es nicht immer und vor allem um irdischen Segen, aber auch. Matthäus 6, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Unsere Welt ist verrückt. Die Menschen wollen immer mehr. Dabei leben wir in einem der reichsten Länder der Welt. Und doch machen sie sich ständig Sorgen. Die Menschen haben immer Angst davor, dass es nicht reicht und wollen immer mehr Reichtümer anhäufen. Die Häuser werden immer größer, die Autos auch. Und doch reicht es den Menschen nicht. Sie wollen mehr. Und leider ist es bei uns Christen oft nicht anders. Auch wir schielen immer mehr nach dem materiellen Erfolg. Wir machen Überstunden, selbstverständlich arbeiten beide Ehepartner, Zeit für die Gemeinde oder Geld für die Mission. ist dann oft leider nicht mehr da, denn man braucht es ja für die eigenen Bedürfnisse. Was aber ist, wenn man sich nicht mehr sorgt, sondern Gottes Reich an die erste Stelle setzt? Ich weiß es noch, wie es bei uns war, als meine Frau und ich zur Bibelschule gegangen sind. Es gab sogar Christen, die gesagt haben, hey, was macht ihr da für einen Blödsinn? Einen sicheren Job aufgeben, in diesen Zeiten, das kann man doch nicht machen. Wie wollt ihr über die Runden kommen, die 3 Jahre? Aber wir sind den Weg gegangen, weil wir uns von Gott geführt sahen und wir hatten immer genug zu essen. Also wir lebten nicht in Saus und Braus, aber wir hatten genug. Da stand mal ein Kartoffelsack vor der Tür. Oder es war ein 50-Mark-Schein damals im Briefkasten gewesen. Solche Wunder passierten ständig. Gott versorgt. Oder als ich viele, viele Jahre später einfach mal meine Arbeit etwas reduzieren wollte, meinen ganz normalen weltlichen Beruf, damit ich mehr Platz, mehr Zeit für die Gemeinde habe, da ging es schief. Und ich wurde arbeitslos. Und ich wusste nicht, ja jetzt, wie soll ich das machen? Kinder versorgen und leben, Miete bezahlen? Und dann haben andere Christen uns so viel Geld gegeben, dass es reichte. Gott versorgt. Und wie leben wir unser Christ eigentlich praktisch? Paulus schreibt, unser Leben als Christ eigentlich praktisch. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Als Christen leben wir hier auf dieser Welt, um Gott die Ehre zu geben. Im Epheserbrief lesen wir, dass wir die Werke tun sollen, die Gott vorher für uns vorbereitet hat. Für jeden von uns gibt es also solche Werke, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Die Frage ist, tust du diese Werke? Tue ich diese Werke? Und tun wir diese Werke so, dass Gott dadurch die Ehre bekommt? Johannes schreibt in 1. Johannes Kapitel 2, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Eines Tages werden wir vor Gottes Thron stehen. Und da geht es nicht um das ewige Leben, denn das können wir uns nicht verdienen. Für das ewige Leben hat Jesus Christus schon alles getan. Er starb am Kreuz, damit du und ich das ewige Leben haben können. Bezüglich unseres ewigen Lebens müssen wir nicht mehr vor Gottes Thron erscheinen. Und doch werden wir eines Tages vor Gottes Richterstuhl stehen. Und zwar vor dem Preisgericht. Schon in 1. Korinther 3 war davon die Rede, dass wir Lohn empfangen oder auch verlieren können. Und hier im 1. Johannesbrief geht es darum, dass wir vor unserem Herrn bei seiner Ankunft entweder Freimütigkeit haben werden oder wir uns schämen werden. Freust du dich auf die Wiederkunft von Jesus Christus? Ich kenne Christen, die da echt Probleme mit haben, weil sie wissen, ihr Leben ist nicht in Ordnung. Ich hoffe, dass du dich darauf freust und die Wiederkunft von Jesus regelrecht herbeisehnst. Auch Jesus selbst ermahnte seine Jünger und auch uns, dass sie die von ihm gegebenen Gaben für Gottes Reich einsetzen sollen. Matthäus 25. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Wir sollen das, was Gott uns gegeben hat, ob es unsere Fähigkeiten, unsere Geldmittel, unsere Gesundheit ist, vollkommen egal. Das, was uns Gott gegeben hat, sollen wir zu seiner Ehre einsetzen und die Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir sie tun sollen. Das ist unser Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und dann wird der Herr eines Tages zu uns sagen, recht so, du guter und treuer Knecht. Ist das nicht was Schönes? Stell dir mal vor, du stehst vor dem Herrn und er sagt, du hast recht getan, du guter und treuer Knecht. Wow, das muss herrlich sein, wenn das passiert. Jesus selbst sagte in Matthäus 28, er redete dort mit seinen Jüngern und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Auch das ist ein Werk, das Gott schon zuvor für uns vorbereitet hat. Wir sollen hingehen und die Nationen zu Jüngern machen und sie taufen und sie lehren. Und wir werden erleben, wenn wir das tun, dass Jesus wirklich derjenige ist, der der Allmächtige ist, der das alles tun kann. Und dass Jesus derjenige ist, der bei uns ist, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und wenn du das tust, wenn du mit Jesus unterwegs bist und das tut, was er dir aufgetragen hat, dann wirst du Gottes Segen erleben. Ich meine damit nicht Reichtum. Ich meine damit nicht unbedingt immer Gesundheit. Ich meine damit, dass du Gemeinschaft mit dem Herrn hast. Und du weißt, du bist auf dem Weg zu einem Ziel. Eines Tages wirst du bei ihm sein, in der Ewigkeit und ja, in seiner Gegenwart sein und ihm die Ehre geben. Darauf freuen wir uns doch. Und ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten ja als Thema, ist dein Glaube echt? Und wir haben als erstes gesagt, echter Glaube braucht ein tragfähiges Fundament. Das Fundament deines Glaubens liegt nicht darin, dass du regelmäßig zum Gottesdienst gehst, dass du vielleicht einmal getauft wurdest, dass du, ja, einfach das tust, was man halt als Christ so traditionsmäßig tut. Das ist nicht das richtige Fundament. Dein Fundament ist Jesus Christus. Das, was er für dich getan hat. Als zweites, echter Glaube, der lebt im Herzen. Wir können unsere Mitmenschen, unsere Mitchristen täuschen. Wir können so tun, als ob. Aber Gott kannst du nicht täuschen. Lebt Jesus Christus in deinem Herzen? Und ist es dir wirklich ein echtes Anliegen, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit allem, was du hast? Und als drittes, echter Glaube wird gesegnet. Wenn du wirklich ein tragfähiges Fundament hast, nämlich Jesus Christus, und wenn du ihm vom Herzen dienen willst und es auch tust, dann wird dein Glaube gesegnet. Dann wirst du Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Ja, und wirklich das erleben, ja, wonach sich eigentlich jeder Christ sehnt. Und eines Tages wirst du beim Herrn sein in der Ewigkeit. Freust du dich darauf? Ich freue mich darauf. Amen.